Herzlich willkommen zur Folge 43 unseres Podcasts Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher und lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen. Wir befinden uns in Band 3, der ist nach den 12 Monaten des Jahres 1984 aufgebaut. Wir sind im Mai und der Mai schließt ab mit 3 Kapiteln, einem längeren und 2 kürzeren. Sie entsinnen sich, es sind 6 Freunde, die in Ottensen leben und einiges dort im Jahr 1984 mitmachen, beobachten oder wirklich aktiv bestimmen. Datenmaschine. Im letzten Herbst hatte Imelda ihren Onkel in München besucht. Dieser leitete einen kleinen wissenschaftlichen Verlag und betreute einige namhafte Autoren. Eine innerlich äußerst befriedigende Arbeit, die jedoch mit dem hohen Risiko behaftet war und viel Kapital und Lagerraum erforderte. Imelda fand es äußerst spannend zu sehen, wie Arbeitsprozesse am Manuskript und an der Werbung für einen Buchtitel aussahen und sich die Produkte langsam entwickelten, welches Stadium sie durchliefen und welche Technik eingesetzt wurde. Erstaunlich fand sie, dass ihr Onkel sich ganz auf den Fotosatz fokussierte, denn das erschien ihr veraltet. Sie wusste, dass die Umstellung vom Bleisatz auf den Fotosatz in den meisten Verlagen erst in den 70er Jahren stattgefunden hatte. Aber warum weigert man sich, nach knapp 20 Jahren auf den computergenerierten Textsatz umzustellen? Gedacht, aber nicht gefragt. Imeldas Onkel war sehr stolz darauf, dass sein Verlag mit lediglich 3 Korrekturphasen auskam und die Satzkosten nicht dramatisch gestiegen waren. Der große Vorteil der Fotosatzspeichertechnik gegenüber dem bisherigen Bleisatz war jedenfalls, dass man kein Material zum Drucken aufbewahren musste, sie erinnert sich, das war früher Blei, und eine viel größere Schriftauswahl in noch mehr Größenabstufungen zur Verfügung hatte. Für eine mögliche weitere Auflage standen die Daten jederzeit bereit, wenn sich die Satztechnik nicht wieder schon etwas weiterentwickelt hatte. Imelda berichtete ihrem Onkel, dass sie am Chemischen Institut moderne und relativ schnelle PCs einsetzten, um Texte oder Tabellen zu gestalten und zu bearbeiten. Er hörte zwar aufmerksam zu und warf einen Blick auf 3 mitgebrachte Computerausdrucke, schüttelte jedoch den Kopf über die schlechte technische und typografische Qualität. Oh, nicht einmal Trennungen beherrscht dieses Programm, geschweige denn die richtige Rechtschreibung laut Duden. Das kann man doch niemandem anbieten. Imelda wunderte sich, dass ihr Onkel sie nicht neugierig zu der Computertechnik befragte, die für ihn und seinen Verlag doch zukunftsweisend sein müsste. Für jüngere Leute waren Computer eine faszinierende Entwicklung. Zwar besaß kaum einer privat ein solches Blackbox-Gerät, das fast 10.000 D-Mark kostete, aber beruflich konnten einige schon erste Erfahrungen mit Text- und Kalkulationsprogrammen sammeln. Die Isokratiker hatten dieses Thema in einigen Gesprächsrunden gestreift. Insbesondere die ominöse Datenmaschine schien spannend zu sein. Sie war ein wahnsinnig teures Monstrum, das versprach, dass bereits nach weniger als 3 Minuten auf der einen Seite der Maschine ein fertig gedrucktes Buch herauskäme, wenn auf der anderen Seite ein Datenträger hineingesteckt würde. Momentan schien die Maschine noch ein theoretisches Konstrukt zu sein, das erst in kleinen Teilen verwirklicht war. Je mehr Informationen die Isokratiker jedoch systematisch durch Befragung von technisch versierten Fachleuten und die Lektüre von Fachzeitschriften sammelten, desto wahrscheinlicher war ihrer Ansicht nach, dass die Datenmaschine realisiert werden könnte. Und das war genau der Punkt, bei dem alle Isokratiker, die publizierten, hellhörig wurden. Es war zu vermuten, dass sich durch diese Maschine nicht nur die technische und optische Qualität von Büchern ändern würde, sondern dass sie den Markt für Publikationen auch inhaltlich beeinflussen könnte. Bücher, die in einem professionellen Verlag mit Lektorat so niemals erschienen wären, könnten auf diese Art viel schneller mit akzeptablen Kosten hergestellt werden. Deco, engagierter Aktivist und gelegentlicher Illustrator, analysierte Vor- und Nachteile. Neuerdings begegnet mir oft der Begriff Verlage als Gatekeeper, also als Torwächter. Ich halte die Diskussion einer Publikationszensur durch Verlage für übertrieben. Natürlich bestimmt ein Verlag selbst, was er veröffentlicht. Niemand kommt an diesem Wächter vorbei. Genau genommen, von 100 eingesandten Manuskripten erscheint keines, wenn es nicht den Qualitätsanforderungen eines Lektors entspricht. Konsequent zu Ende gedacht hieße das, es ist zu befürchten, dass bald weniger Bücher im Jahr erscheinen als bisher. Das ist doch Unsinn und widerspricht völlig dem kapitalistischen Prinzip. Jimmy, worauf willst du hinaus? Wir erleben zurzeit mit der Computerisierung der Autoren, Redakteure und Journalisten, dass die Textqualität deutlich sinkt. Meinst du nicht auch? Wenn der Qualitätsverlust über Jahre hinweg mehr und mehr zunimmt, dann geht das Bildungsniveau auch den Bach runter. Kaum ein Verlag wird es sich erlauben, weniger Titel zu veröffentlichen, nur weil seine Autoren plötzlich andere Instrumente benutzen, die schnelleres Schreiben oder Korrigieren ermöglichen. Oder meinst du, ein Verlag könnte seinen Autoren verbieten, PCs zu benutzen? Kleiner Zeitsprung. Am Tag darauf trafen sich Decke und Imelda auf der Wiese, um weiter darüber nachzudenken, welchen Einfluss Textprogramme und Computertechnik in Zukunft auf die literarischen Autoren haben könnten. Die Positionen wechselten, es ging um Übung und Talent beim Schreiben, es ging um sprachliche Feinheiten, die sich erst beim vierten oder fünften Korrekturdurchgang ergeben, und es ging um Schnellschüsse, die zu inhaltlichen Fehlern führen könnten. Beide waren einig, dass man aus Kosten- und Zeitgründen bald zunehmend weniger Korrekturphasen zulassen würde. Dass damit die Qualität sank, leuchtete ihnen ein. Andererseits fanden sie den Gedanken reizvoll, wenn Autoren die Möglichkeit hätten, in einem überschaubaren Zeitraum mehr brauchbare Texte zu schreiben als mit einer elektrischen Schreibmaschine. Somit stünde mehr Zeit für neue Schreiberfahrungen anstelle von Korrekturen zur Verfügung. Beide hat das Thema mehr gepackt als die übrigen Isokratiker. Rick eingeschlossen. Verdammt, was ist hier der richtige Weg? Deko war hin und her gerissen. Imelda löste ihren Schneidersitz und lächelte verschmitzt. Lieber Deko, du hältst es doch bestimmt gerne wie Friedrich Nietzsche und sein Zarathustra, oder? Das ist nun mein Weg. Wo ist der eure? So antworte ich denen, welche mich nach dem Wege fragten. Den Weg nämlich, den gibt es nicht. Jimmys Angst. Jimmy kam immer pünktlich in die psychotherapeutische Gemeinschaftspraxis. Er wirkte auf Frau Chin stets gut vorbereitet und die Sitzungen taten ihm sehr gut. Beschwingt und erleichtert machte er sich danach auf den Heimweg, im Glauben, seine Hypochondrie endgültig in den Griff bekommen zu haben. Dieses Gefühl hielt im besten Fall 3 Tage vor. Sobald die ersten Schmerzen in seinen Händen auftauchten, bekam Jimmy wieder Panikattacken. Nach einiger Zeit reichte für diese Angstschübe schon die Vorstellung, die unerträglichen Schmerzen könnten wiederkommen. Das war eine neue negative Qualität und offenbar eine negative Auswirkung der Psychotherapie. Während der Sitzung war alles gut. Jimmy erlebte die Therapeutin als warmherzig und offen. Er bewunderte ihre Selbstsicherheit. Besonders faszinierte ihn die abwechslungsreiche Art ihrer Gesprächsführung. Frau Chin wählte ihre Fragen und Bestätigungssätze äußerst sorgfältig aus, benutzte selten dieselben Formulierungen, legte Wert auf die Betonung, auf lange Pausen, auf das Neigen des Kopfes. Sie zeigte immer einen derart zugewandten Blick und aufmunternden Augenaufschlag, dass Jimmy von der Wandelbarkeit ihrer Kommunikation fasziniert war. Er erlebte sich in der Therapie wie auf einer Wolke. Wie auf einer Wolke, ja, so kam es ihm vor. Was zwischen ihnen geschah, war kein Flirt, doch es fühlte sich unbeschreiblich gut an. Ganz ähnlich wie in besonderen Sternstunden bei den Gesprächen der Isokratiker. Dieses Muster hatte sich in den letzten Wochen nahezu regelmäßig wiederholt. Die Therapiestunden machten Jimmy glücklich, am nachfolgenden Absturz verzweifelte er. Als er dieses Thema bei Frau Chin anzusprechen versuchte, war ihre Reaktion verblüffend. Erstmals wirkte die Therapeutin verschlossener und kam ihm nicht ganz so freundlich entgegen, wie er es gewohnt war. Fast hatte er den Eindruck, sie weiche dem Thema aus, weil sie die Metaebene nicht zulassen wollte. Warum erklärt sie mir nicht, was solche Prozesse auslösen kann? Geht es vielleicht nur mir so und anderen Patienten sind viel zufriedener und werden eher geheilt? Bin ich etwa ein besonders schwieriger Patient oder ist meine Hypochondrie möglicherweise unheilbar? Oder berührt es sie bei ihrer eigenen Angst? Habe ich vielleicht eine Therapeutin vor mir, die zu wenig Erfahrung hat, eine, die meine Rückfälle nicht versteht? Das macht mir wirklich Angst. Jimmys Ängste vor der drohenden Bewegungslosigkeit seiner Hände nahmen zu. Rheuma im vorletzten Stadium. Grausam. Ich könnte meinen Beruf nicht mehr ausüben. Ich wäre nahezu hilflos. Allerdings stellte er fest, dass die Ausprägung seiner eingebildeten Krankheit großen Schwankungen unterlag. Er lernte von Frau Chin zu unterscheiden, was Schmerzsymptome in ihm auslöste und worin genau seine Angst besteht. Es war die Angst, die Kontrolle über den eigenen Körper und seine Reaktionen zu verlieren. Im Laufe der Zeit hatte sich diese Überzeugung felsenfest in ihm verankert. Was er noch gelernt hat, er konnte die Winkelzüge der Gesprächsführung genau analysieren. Unter dem Begriff aktives Zuhören, den die Therapeutin erwähnt hatte, fand er in verschiedenen Fachbüchern Interessantes über ihre Vorgehensweise. Man wiederholt mit anderen Worten die Aussagen des Gegenübers, um ihn zu bestätigen und zu weiterem Nachdenken anzuregen. Als Jimmy diese neue Kenntnis in einer schwierigen Situation bei seiner Arbeit anwandte, war er fasziniert, wie gut sie funktionierte und wie gut das nachfolgende Gespräch mit seinem Gegenüber wurde. Einfach genial. Küche, kleine Reihen-WG. Decke und Jimmy hockten in der kleinen WG-Küche mit der Dachschräge in der kleinen Rheinstraße, wo Jimmy wohnte. Wieder einmal philosophierten sie über Fußball, ihren Lieblingssport. Beide fühlten sich verdammt gut in dieser Zweierrunde und redeten hochkonzentriert. Gelegentlich zeichnete der eine oder andere eine besondere Stürmer-Verteidiger-Konstellation auf. Dann analysierten sie diese strategischen Gedanken, die optisch Zügen einer Schachpartie ähnelten. Plötzlich überkam Jimmy eine merkwürdige Sehnsucht nach den lockeren ersten Gesprächen mit Theresa auf dem Sportplatz. Um den Kopf etwas durchzulüften, machten sie etwas später einen Spaziergang über den Spritzenplatz und den Ottenser Marktplatz hin zur Elbe, um in der Strandperle etwas zu trinken. Wie kaum anders zu erwarten, trafen sie dort auf Imelda, Victor und Rick. Sie erfuhren, dass Yvonne bis vor einer halben Stunde auch dabei gewesen war, jedoch noch eine andere Verabredung wahrnehmen wollte. Wie von selbst stellte sich in der fast vollzähligen Runde der Isokratiker stadtteilbezogene Themen ein. So etwa die Frage, wie Sport weiter gefördert und optimiert werden könnte, aber auch, welche Auswüchse beim Aufeinandertreffen der Lokalmatadoren St. Pauli und HSV vermieden werden sollten. Bewundernswert, wie schnell sich die Konzentration der Isokratiker in Minutenschnelle immer wieder herstellt und dauerhaft anhält, vor allem, wenn man bedenkt, dass rundherum viele Gruppen lachen, vom Alkohol gezeichnet merkwürdige Gespräche führen oder so laut herumalbern, dass man manchmal sein eigenes Wort nicht versteht. In der Strandperle sitzt niemand auf Stühlen, sondern ganz zeitgemäß im weißen Sand am Strand. Der lauwarme Maiabend bescherte ihnen einen prachtvollen Sonnenuntergang, wie sie ihn schon lange nicht mehr genossen haben. Die Sonne der Einsicht und Rhetorik, die Sonne des Isokrates. Biofleisch. Gesunde Rezepte. Vegetarische Rezepte. Die unterschiedlichen Kombinationen aus Sojaprodukten, Getreidesorten, bekannten und weniger bekannten Gemüsen schmackhaft zu kombinieren und zuzubereiten, war eine Treibkraft der alternativen Bewegung, wie Hefe beim Backen und Brauen. Ohne alternatives Essen kein alternatives Leben. Essen hält Leib und Seele zusammen, gesundes Essen hilft zudem der Seele und dem Körper, zu gesunden und über sich selbst hinauszuwachsen. Bei den Isokratikern waren Rezepte der Reformhausbewegung aus den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts besonders gerne gesehen. Zerlesene Kochbücher aus verschiedenen Bibliotheken oder Privathaushalten wurden andächtig herumgereicht, handschriftliche Rezeptsammlungen der Großeltern kopiert und weitergegeben. Alles wurde ausprobiert und vieles abgewandelt. Das Kochen in den WGs war oft ein Gemeinschaftserlebnis, das Besorgen oder Tauschen besonderer Zutaten gehörte dazu. Denn Topinambur und Co. gab es nicht an jeder Ecke. Besonders beliebt in der alternativen Szene waren türkische und griechische Gemüsehändler, die exotische Früchte oder spezielle Gemüsesorten auf den Großmärkten erwarben und auch Tipps für die Zubereitung gaben. Neben Bioläden gab es also noch andere Quellen für eine alternative Lebensweise. Ob eine Gemüsesorte aus einem Bioladen stammte und einen astreinen Anbau vorzuweisen hatte, war nicht unbedingt entscheidend. Wenn sie für ein ganz besonderes Rezept notwendig war, wurde die Herkunft eher als sekundär betrachtet. Es verstand sich dagegen fast von selbst, dass saisonales Gemüse bevorzugt wurde, das zur Jahreszeit passend geerntet und gekauft wurde. Natürlich waren echte Bioprodukte lieber gesehen als konventionell produzierte. Kontrollierter Anbau, biologische Düngung und möglichst kurze Transportwege galten in der alternativen Szene als wichtigste Kriterien. Das neueste und umstrittenste Stichwort war das sogenannte Biofleisch. Wie ließen sich die Merkmale von Bioprodukten auf die Fleischerzeugung übertragen? Findige Marketingstrategen versuchten es und die ersten Bioläden boten es probehalber an. Betont wurde, dass die Hühner, Rinder oder Schweine aus kleinen Familienbetrieben stammten, dass die Felder, auf denen Soja als Tiernahrung angebaut wurde, in den letzten Jahren nicht mit chemischen Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden und die Tiere biologisch einwandfrei ernährt wurden. Den Isokratikern reichte das nicht. Ich halte Tiere, die unter unwürdigen Bedingungen heranwachsen, nicht für biologisch aufgezogen, meinte Deko. Woher kommt das Fleisch in eurem Laden, Yvonne? Ah, bei unseren Lieferanten wachsen die Tiere glücklich auf. Und woraus schließt du das? Fragte Deko Imelda. Na gut, darüber kann man streiten. Diese Tiere haben mehr Platz im Stall und einen Auslauf davor. Der Bauer verzichtet auch auf Licht in der Nacht, um schnelleres Wachstum zu fördern. Yvonne kam langsam in Fahrt. Vielleicht müssen wir noch genauer werden. Fangen wir doch mit der Haltung von Schweinen und der Größe ihrer Ställe an. Üblicherweise sind etwa 3 Quadratmeter für ein Schwein vorgesehen. Bei meinem Biobauern sind es mindestens 15 Quadratmeter. Dazu kommt ein überdachtes Feld neben dem Stall. Das ist doch schon ein Faktor 5. Ist das für dich biologische Tierhaltung, Deko? Mal sehen. Wie ist es mit der Beleuchtung im Stall? Gibt es dort ätzendes Neonlicht oder ist der Biobauer auf Kerzenlicht umgeschwenkt? Soweit ich weiß, werden normale Glühlampen genutzt, allerdings nur in dem Maß, dass man bei der Arbeit genügend sieht. Überwiegend bestimmt Tageslicht die Helligkeit im Schweinestall. Mein Bauer spricht auch täglich mit den Tieren. Deko grinst. Und er verbringt viel Zeit mit ihnen. Er krault sie gerne. Für ihn ist das eine Erholung von der körperlichen Arbeit auf dem Feld. Er bringt ihnen verschiedene Früchte mit, die er unterwegs gesammelt hat. Alles in allem liebt er seine Tiere, auch wenn sie geschlachtet werden müssen. Schließlich ist das Geld für den Landwirtschaftsbetrieb notwendig. Gut, auch wenn Bentham mit seinem hedonistischen Kalkül versuchte, Glück auf einer Skala zu messen, ist das bei den Tieren nicht möglich. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Schweine gern zu ihrem Bauern kommen und ihn bei deiner Definition von Glück und bin mit deiner Definition von Glück einverstanden. In den nächsten Wochen wurde gelegentlich Biofleisch gekauft, das Bioläden aus einer speziellen Metzgerei von diesem einen Bauern bezogen und die Isokratiker freuten sich über den besonders intensiven Geschmack. Mit dem geliehenen VW-Bus der Baureihe T1 machten die Isokratiker einen Samstagsbesuch bei Yvonnes Heidebauern. Sie kamen zufrieden zurück, auch wenn der Mistgeruch noch tagelang an der Kleidung haftete. Warum Biofleisch rund doppelt so teuer war wie anderes, akzeptierte jeder fair kalkulierende Käufer. Weitere Diskussionen zu dem Thema gab es nicht, lagen doch jetzt alle Fakten auf dem Tisch. Dass man diesen Biobauern mit den glücklichen Tieren darin unterstützte, nicht aufzugeben, war gelebte Solidarität. Dekos Grummeln. In den letzten 14 Tagen versuchte Deko, ein immer wieder auftretendes Magengrummeln zu ignorieren. Manchmal, insbesondere in der Nacht, waren die Schmerzen so heftig, dass er vermutete, sich ein Virus eingefangen zu haben. Zweimal war er kurz davor gewesen, einen Arzt aufzusuchen, dann war plötzlich alles halb so schlimm und er hatte auf eine Untersuchung verzichtet. Doch die Magenprobleme trübten nicht nur Dekos Lebensfreude, auch bei der Arbeit waren sie immer wieder sehr unangenehm. Er beschloss also, den Betriebsarzt der Post aufzusuchen. Dessen Praxis war in der 6. Etage des Postverwaltungsgebäudes untergebracht, einem alten Backsteinbau in der Hamburger Innenstadt. Wie in fast allen Behörden roch es nach Bonawachs, das Linoleum glänzte scheckig und der Holzfußboden darunter quietschte. Das Gebäude verfügte über einen Paternoster, der Deko in einem angenehmen Tempo in die gewünschte Etage brachte und er genoss es, nicht Treppe steigen zu müssen. Die Untersuchung war nicht ergiebig, denn nach einem sorgfältigen Abtasten der Bauchdecke glätteten sich die Sorgenfalten des Arztes ein wenig. Er teilte Deko mit, dass kein akuter Handlungsbedarf bestünde und es sich vermutlich um eine nervöse Magenreizung handelte. Da er kein Internist war und nicht über spezielle Untersuchungsmethoden verfügte, bat er Deko um eine Blutprobe, um die Entzündungswerte zu messen. Er würde sich wieder bei ihm melden, wenn die Werte außerhalb der Norm seien. Vorsorglich schrieb er noch eine Überweisung zu einem ihm bekannten Internisten, der in Altona seine Praxis hatte. Diese könnte Deko jederzeit am frühen Nachmittag aufsuchen, ohne einen Termin zu vereinbaren. Zu unterschiedlichen Stunden am Tag und in der Nacht fiel ihm ein, wie gut er nun abgesichert sei, und das allein schon linderte das Magengrummeln deutlich. Was Deko allerdings vergaß, war der äußerst ernst gemeinte Rat, spätestens in 4 Wochen in der internistischen Praxis vorzusprechen. Magenprobleme der vermuteten Art könnten sich als chronisch erweisen und nur sehr schwer heilbar sein, wenn man zu lange wartet. So waren seit dem Besuch beim Betriebsarzt schnell einige Wochen vergangen, in denen Deko sich zwar häufiger mit seinem Magen oder seiner Verdauung beschäftigte, den Internisten jedoch nicht aufsuchte. Stattdessen hatte er in der Hoffnung, sein Magen würde sich von selbst beruhigen, auf eine Ernährungsumstellung gesetzt. Wenn ich auf süße und saure Speisen verzichte und nur säurearme Früchte in mein Müsli mische, müsste alles besser werden. Die vielen Ballaststoffe tun meinem Magen zwar im Moment noch weh, aber er gewöhnt sich bestimmt bald daran. Deko hatte sich mit Jimmy in der kleinen Rhein-WG verabredet, denn er hatte ihn in den letzten Wochen außerhalb der Isokratiker-Treffen kaum gesehen. Offenbar war Jimmy schwer beschäftigt und Deko fragte natürlich nicht, womit. Ihm war das eine Weile sehr recht gewesen, denn sein Magengrummeln hatte zu schlechter Laune geführt. Auf dem Weg zu Jimmy dachte Deko wie so oft in letzter Zeit über seine wiederkehrenden Beschwerden nach. Die schienen damit zusammenhängen, dass er nicht grundlos der Aktivist genannt wurde und letztlich viel zu wenig schlief. Warum führt mein Magen ein Eigenleben, obwohl ich ihn doch weit über 20 Jahre lang sehr gut behandelt habe? Ich habe weder Alkohol noch andere Drogen zu mir genommen und immer besonders viel Kräutertee getrunken, nie zu viel auf einmal gegessen und meine Speisen eher lauwarm als kochend heiß zu mir genommen. Und die ausgewogene biologische Ernährung sollte mir doch auch helfen. Kann es sein, dass mein seelisches Befinden meine Magenprobleme verursacht? Warum verschwinden sie von selbst, wenn ich mich mit den Isokratikern treffe? Ja, letztes kleines Kapitel im Mai. Sportliche Imelda. Welche Energie eine Arbeitsgruppe freisetzen kann, merkte Imelda schon bei der zweiten Veranstaltung. Dabei diente diese nicht geistige Anregung, sondern brachte sie ordentlich ins Schwitzen, gelegentlich auch in Atemnot. Ihre Gedanken waren ausgeschaltet. Angesagt war Uni-Breitensport. Imelda war das Programm des Sportinstituts empfohlen worden und sie wusste vorher nicht, worauf sie sich einließ. Doch schon bald nach der ersten halben Stunde packte sie die Leidenschaft, denn die Trainer waren kreative Sportstudenten im höheren Semester und besonders begabt für witzige Übungen. Sie benutzten alle möglichen Geräte wie Seile, Scheiben, Reifen und ähnliches, um die Abläufe verschiedener Bewegungsspiele zu optimieren. Das Niveau war ein völlig anderes als an einer Volkshochschule. Im Vordergrund standen der Spaß und das Gemeinschaftserlebnis. Eine Entdeckung für die unglaublich glückliche Imelda. Jede Woche wieder. Oh, leider nur einmal pro Woche. Das Spannende an diesen Terminen war, dass sie neue Kommilitonen kennenlernte, zum größten Teil sympathische junge Frauen. Von einigen erhielt sie Tipps für freie Zimmer in Frauen-WGs und vereinbarte jeweils gleich für den nächsten Tag einen Vorstellungstermin. Beflügelt durch viel Adrenalin aus den sportlichen Aktivitäten fasste sie den Entschluss, selbst eine WG zu gründen, wenn es mit keinem der angebotenen Zimmer klappen würde. Das erleichterte sie sehr. Nicht von den anderen abhängig sein. Selbst entscheiden. Euphorie. Unglaublich viel Euphorie. Keine Migräne. Hä? Keine Migräne? Wie kann das sein? Glücklicherweise fanden die Sporttermine zu einer Uhrzeit statt, die keines der Treffen mit den Isokratikern torpedierte. Ich liebe diese Runde. Die Konzentration, die Entspanntheit und Gelassenheit, das großzügige Denken und die Fokussierung auf Themen, die mich ansprechen, diskutiert mit Menschen, die ich mag. Imelda hörte mit der Schwärmerei lieber auf. Fakt war, sie fühlte sich wie ein Fisch im Wasser und immer wieder keine Kopfschmerzen, keine Migräne. Wie kann das sein? In ihrem alten Lateinbuch aus Schulzeiten fand sie die Erklärung. Mens sana in corpore sano. Diese Redewendung bedeutet, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Was die alten Römer so alles wussten, ist das vielleicht das richtige Lösungspaket für mich? Hochinteressanter und abwechslungsreicher Sport und meine Freunde? Ja, damit endet der Mai. Das war jetzt eine relativ lange Folge, denn hier in Hamburg ist die Sommerpause zu Ende. Also im Band 3 endet der Mai und wir starten in der 44. Folge, die nächste Woche kommt, den Juni. Und Sie entsinnen sich, im Juni sollte ja die Bluesnacht stattfinden und wir ahnten ja schon oder wissen es auch aus dem letzten Buch, was ja ebenfalls das Jahr 1984 behandelt, dass die Bluesnacht so also leider nicht stattfindet. Und wir erfahren jetzt nun Details, was das mit den Isokratikern macht, wie es ihnen damit geht und woraus sie letztlich die große Euphorie schöpfen. Das ist die Chance. Die Nacht findet nicht statt und wir machen trotzdem das Allerbeste draus, auch wenn wir uns sehr drauf gefreut haben. Band 2 meiner Romantrilogie hieß ja Lebe wild und gefährlich, Arthur. Und wir sehen jetzt schon, wie die beiden Bände zusammenhängen. Band 3, den ich gerade lese, heißt ja Arthur ist gefährlich. Und es sammeln sich ja immer mehr Hinweise darauf, woraus Arthur besteht. Wir hatten schon die ersten 3 Hinweise, die weiteren Folgen. Und wir werden also bis in den Spätherbst hinein dieses Buch zu Ende gelesen haben. Zwischendrin immer wieder unterbrochen von Themen der Buchherstellung. Ich verabschiede mich für den heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und wir hören uns wieder. Bleiben Sie mir treu bei diesem Hörstück Es grüßt Sie aus Hamburg ganz herzlich der Büchermacher Ralf Plenz.